Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 218 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich sage mal Dzień dobry, so wie es in Polen so schön heißt. Wir werden uns heute mit der Kurzbahn-EM in Polen beschäftigen und das mache ich nicht alleine, wie schon die Vorschau. So ist auch jetzt beim gemeinsamen Rückblick mit mir gegenüber sitzend dabei die Mehrfachmedaillengewinnerin der Masters DKM aus Essen, quasi die Maja Werner der SG Schöneberg. Und ich sage herzlich willkommen zur Schwimmexpertin Merle Wacker.
Hallo, was ein Intro.
Ja, wie geht das runter mit den zwei Medaillengewinnen? Wie war das in Essen?
Ja, sehr gut. Also ich muss fairerweise dazu sagen, das habe ich nicht alleine gemacht, sondern jeweils mit den Staffeln. Auf den Einzelstrecken läuft es noch nicht ganz so gut. Aber ja, die Masters DKM war ein sehr, sehr schöner Wettkampf. Es war sehr voll in der Halle in Essen. Dementsprechend war aber auch die Stimmung sehr, sehr gut. Und ja, es war eine schöne Einstimmung für mich persönlich zumindest, dann auch die Titelkämpfe in Lublin verfolgen zu können.
Wie viel warst du denn zufrieden mit dem, was du dann im Fernsehen in Lublin gesehen hast?
Ja, sehr. Also es war wirklich eine sehr aufregende Woche. Ich hatte ja in der Vorschau angekündigt, dass ich so ein bisschen pessimistisch diesmal bin im Vergleich zur WM-Vorschau im Sommer. Und ja, ich wurde eines Besseren belehrt, glaube ich.
Ich glaube, das wurden wir beide, wobei wir hinlänglich auch dargestellt haben, was das eigentlich für eine Blackbox ist, die uns dort erwartet. Also wir waren uns ja beide in vielen Punkten dann am Ende, gerade wenn es um die konkreten Vorhersagen ging, so Rekorde, Medaillen, wer wird uns, waren wir ja schon sehr, sehr unsicher gewesen. Und ich würde mich anschließen, ich glaube, dass das Feedback meinerseits ist auch, es waren sehr, sehr starke, sehr, sehr gute Titelkämpfe. Und was ich spannend finde und was ich, glaube ich, jetzt auch im DSV so niederschlägt, da war die Kurzbahn bisher auch nicht wirklich priorisiert, hatte ich so den Eindruck. Und es war jetzt tatsächlich ja ein vollständiges, schlagkräftiges Team. Es hat eigentlich niemand von großer Relevanz gefehlt. Klar, so hier der ein oder andere aus den USA ist schon klar. Aber so im Großen und Ganzen war ja die Top-Elite schon vertreten. Und das ist, glaubst du, dass das auch so ein genereller Trend ist, der sich gerade im Weltschwimmen so abzeichnet, dass die Kurzbahn mehr an Bedeutung gewinnt und für mehr wahrgenommen wird, als das noch vor 3, 4, 5 Jahren der Fall war?
Ich glaube schon und ich denke auch, dass es verschiedene Gründe hat. Zum einen die Weltcup-Serie, die einfach als finanzieller Anreiz für viele mitgenommen werden möchte und dementsprechend ja der Fokus auf die Kurzbahn gelegt wird und sich dann eben auch bei europäischen Meisterschaften etc. nochmal wieder ausprobiert werden kann. Und ich glaube zum Zweiten das Training in den USA, dass viele aus Europa, aus aller Welt in die USA gehen zum Trainieren, dort die College-Saison auf der Yardbahn bestreiten und dementsprechend vermehrt auf der Kurzbahn trainieren und dann auch das sich wiederum in den Leistungen widerspiegelt auf der Kurzbahn. Und wenn man das Gefühl hat, vorne mit dabei zu sein, schnellere Zeiten abliefern zu können, macht es vielleicht noch so ein Fünkchen mehr Freude, dann bei den Meisterschaften mit dabei zu sein.
Meinst du, ist das auch die Abwechslung, die da mit reinspielt tatsächlich? So nach Jahren, die man sich auf der Langbahn quält, jetzt mal sich zu freuen, ach, guck mal, Wende, kurze Pause. Ich will nicht sagen, es ist erholsamer, aber es ist ja doch anders belastend oder anders anstrengend.
Ja, das kann schon sein. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt auch Richtung Olympia so fortsetzt, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das sowas ist, was im Jahr nach Olympia, 2 Jahre nach Olympia besser ausprobiert werden kann, als dann direkt im Jahr vor Olympia, wo vielleicht das Training oder wo einfach ein langer Trainingsblock im Fokus stünde, anstatt viele Wettkämpfe zu bestreiten. Von daher, ich glaube, dass ja die Kurzbahn-EM uns gezeigt hat, dass es sich auf jeden Fall lohnen kann, sich auch auf die Kurzbahn zu fokussieren, da tolle Erfolge zu feiern und ja, warum nicht?
Ja, und es gab viele Erfolge zu feiern und das möchte ich damit zum nächsten Punkt überleiten. Einmal kurz die Fakten aus Lublin, damit wir nichts vergessen. Wir haben uns wieder so eine Stunde vorgenommen und waren uns im Vorfeld auch einig, wir können nicht das ganze Spektrum des Teams abbilden, es ist nicht machbar. Es gab insgesamt 9 Medaillen, davon 3 goldene, 3 Titel, und zwar ein für Anna Elend und 2 für Isabel Gose, 200 Brust, 400, 800 Freistil. 2 Vize-Europameistertitel, Lukas Mertens, Maja Werner, 400, 1500 Freistil und 4-mal Bronze insgesamt, nämlich für Florian Wellbrock über die ganz lange Kraulstrecke, für Cedric Büssing über die 400 Lagen. Maja Werner holt die 2. Medaille über 800 Meter Freistil und Nina Holt gewinnt Bronze über die 100 Meter Rücken. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du warst ja für die Swimsport News dort schriftstellerisch zugange, journalistisch konnte man hinreichend verfolgen. und muss es dementsprechend sehr kreativ werden, hatte ich so den Eindruck. Denn die Frage ist, wie viele Rekorde, Jahrgangsrekorde und deutsche Rekorde gab es denn vom deutschen Team? Wie oft musstest du dir oder ihr euch im Team ein Synonym für Rekord einfallen lassen?
Ich hatte befürchtet, dass die Frage kommt und habe mich trotzdem nicht vorbereitet. auf jeden Fall mehr Altersklassenrekorde als deutsche Rekorde auf jeden Fall. Deutsche Rekorde würde ich sagen, kann ich ja einmal fix überschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 5? Und Staffeln kommen noch dazu. Moment, dann wären das 8 deutsche Rekorde? Fragezeichen.
Ja, welche hast du? Zähl mal auf.
Ich habe 50 Schmidt von Angie.
Mhm, ist richtig.
Moment, hat sie den... Nee, genau, 50 Schmidt von Angie. Dann haben wir die 400 Kraul von Isa.
Ja.
Dann haben wir die 800 Kraul von Isa.
Ja.
Dann haben wir die 100 Rücken zweimal von Nina Holt.
Ja, gut.
Dann haben wir zweimal die 4x50 Lagenstaffel der Mädels.
Ja.
Und einmal die 4x50 Freistil-Staffel der Mädels.
Stimmt, die Lagenstaffel war zweimal im Vorlauf und Finale drunter, ne? Ja, dann sind's 8, hast du recht. Guck mal, die...
Ja, und Jahrgangsrekorde deutlich mehr. Würde ich jetzt einfach mal, es sind auf jeden Fall über 10. Ich würde einfach mal so 12 in den Raum werfen.
Müssten dann 18 sein. Ich habe insgesamt 26 Rekorde und wenn wir 8 Deutsche haben, bleiben 18 Jahrgangsrekorde übrig. Europarekord von Isabel Gose, 400 Meter Freistil, ganz beeindruckende Leistung gewesen von ihr zur Goldmedaille. Vier Junioren-Weltrekorde von Johannes Liebmann über die 400 Meter Freistil zweimal verbessert und über die 800 Meter Freistil zweimal verbessert. Du schüttelst mit dem Kopf.
Ich meine, bei den 400 war er erst im Finale, oder? Voller Feier war es nur in Anführungsstrichen.
Oh ja, das stimmt. Rekord. Ja, du hast recht. Habe ich hier auch so stehen. Es waren kurze Nächte, auf jeden Fall. Gut. Und dann kommen die deutschen Jahrgangsrekorde. Johannes Liebmann, 1500 Freistil. Vincent Passek, zweimal über die 50 Meter Rücken. Wo ich glaube, der zweite ist echt untergegangen als Startschwimmer in der Staffel. Den hatte kaum
wir
jemand
haben,
auf dem
Wir haben drüber Zettel. Gesprochen. Ganz sicher.
Dann Noelle Bengler, zweimal 200 Meter Lagen am Geburtstag. Und Linda Roth, 100 Rücken. Lise Seidel, 100 Rücken und zweimal 200 Meter Rücken. Und Jan Malte Gräfe, der in allen drei 50 Meter Brustläufen jeweils Jahrgangsrekord schwimmt und über die 100 und 200 Meter Brust. Etwas, das noch aufgearbeitet werden wird, irgendwann mal sicherlich in den Büchern. Also es gab viel zu berichten. Wirklich viel, viel, viel. Und unterstreicht die beeindruckenden Leistungen, die das DSV-Team dort gemacht hat. Was auch eine Konsequenz nach sich zieht, nämlich die mediale Berichterstattung wird größer und umfangreicher. Sowohl auf den Instagram-Kanälen, auf den Social-Media-Kanälen von der Sportschau, die sich auf einmal großflächiger für das Schwimmen interessiert, was natürlich total super ist, über Berichten im Sportstudio, in der Sportschau, wo dann auch Bewegtbilder dabei sind von Mayas Medaillen zum Beispiel. Und dass die Sportschau so ein bisschen kleines Anekdote oder kleiner Funfact so ein bisschen an ihre Grenzen stößt, sah man unter anderem bei dem Medaillenbild von Nina Holt, dass dort gar nicht Nina Holt zeigt über die 100 Rücken, sondern Maike de Waard, wie Joscha korrekterweise gesagt hatte dazu. Aber sei es drum, es macht mich ein bisschen glücklich, weil ich dann offensichtlich nicht der Einzige bin, der Sportler verwechselt. Grüße gehen raus an Maurice Grabowski und Janis Kube, die immer mal wieder da von mir verwechselt werden, also nicht die beiden, ist egal. So, wo der Ganze hinführt, ist aber die Geschichte, dass wir dann ganz viel wieder drüber reden und das finde ich per se erstmal gar nicht schlimm, dass der SC Magdeburg da wieder im Fokus steht und wieder im Vordergrund steht. Die Sportler aus Magdeburg holen so und so viel Medaillen und dazu kommt dann die Amerikanerin Ada Elend und im Zweifel noch Angie Köhler oder jetzt eben Cedric Büssing an der Stelle. Und ansonsten ist es ganz viel Magdeburg. Es ist Magdeburg vorne, es ist die Trainingsgruppe von Bernd Bergkamp, es ist Magdeburg vorne. Das ist auch völlig richtig so. Sie holen die meisten Medaillen, sind super erfolgreich. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber das führt bei mir oder auch bei uns, wir haben uns da ja auch unterhalten, zu den Überlegungen, weil wir auch im Vorfeld schon das Thema Vornominierung angesprochen hatten und dem Ganzen durchaus sehr kritisch gegenüberstanden. Jetzt kann man die Vornominierung gleich nochmal anderweitig thematisieren. Aber die Saisonplanung der Magdeburger war ja offensichtlich ganz klar ausgerichtet auf den Höhepunkt der Kurzbahn-Europameisterschaften. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Und die Frage, die ich jetzt habe, die ich an dich an der Stelle einmal weitergebe, welchen Schluss zieht man jetzt daraus, wenn wir nicht in Magdeburg sind, sondern in Berlin oder in Essen oder in Nürnberg oder sonst da wo? So, was lernt man da daraus? Was nimmt man da wohl mit?
Ja, ich glaube, der erste Impuls wäre zu sagen, die DKM ist vielleicht ein Wettkampf, den man sich schenken könnte. Und wenn der Fokus auf die dann internationalen Titelkämpfe gelegt werden soll, funktioniert das am besten, wenn man die DKM ausspart, was für den Wettkampf selbst als Format und auch für den deutschen Schwimmsport auf der deutschen Bühne sehr, sehr schade wäre, meiner Meinung nach. Ich meine, die Magdeburger sind nicht die einzigen, die, das hast du ja auch gesagt, die jetzt bei der EM besonders stark waren. Es haben auch einige geschafft, starke Leistungen abzurufen, die auch bei der DKM mit am Start waren, auch teilweise sehr, sehr große Verbesserungen. Ich habe mir als Beispiel die eigentlich alle Männer auf den Bruststrecken aufgeschrieben, die von 50 bis 200 sich da allesamt gesteigert haben. Auffallend war aber auch, dass diejenigen, die nicht schon sicher qualifiziert waren, sondern sich im Rahmen der DKM qualifiziert haben, wie ein Maurice Grabowski, wie eine Fabian Wenzke, Julia Ackermann, sich nicht mehr gesteigert haben. Also das ist schon auffallend, dass wenn der Wettkampfhöhepunkt vermeintlich die DKM sind, es dann schwerfällt innerhalb von 10 Tagen. Gut, der Zeitpunkt war auch sehr, oder der Zeitraum war sehr gering zwischen DKM und Kurzbahn-EM. Aber dass es dann nochmal schwerfällt, Leistungssteigerung zu erfahren. Und dementsprechend hat die Vornominierung da einiges durcheinander gewürfelt, würde ich sagen, in diesem Jahr.
Was meiner Meinung nach aber gar nicht das Problem der Sportler ist, sondern der Saisonplanung. Mhm. Also wird ja angestrebt, eine DKM zu schwimmen. Okay, dann sollen wir das, weil Wettkämpfe und so weiter und so fort, auch heimische Wettkämpfe stärken. Aber wenn sie dann so ungünstig liegen, dass das für den Saisonhöhepunkt nicht funktioniert, liegt für mich dort die Verantwortung wieder ganz woanders, nämlich bei denjenigen, die solche Wettkämpfe, nationalen Höhepunkte terminieren. Witzigerweise hätte ich die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, gar nicht gebracht mit Fabienne, weil die nah dran war in ihrer DKM-Zeit. Julia war sogar schneller, nicht ganz auf Bestzeitniveau. Wen ich aufgeschrieben habe als Gegenbeispiele, also ich habe mir auch positive, negative Trends aufgeschrieben, und Melvin Lukas hatte ich auch mit dabei, bei denen das bei der EM sehr gut funktioniert hat, die aber auch bei der DKM nicht so gut waren. Also das muss man auch deutlich sagen, die waren dahinter ihren Möglichkeiten und haben jetzt viel eher bei der Kurzbahn-EM ihre Möglichkeiten abgerufen, die sie haben. Melvin in meinen, oder beide vielleicht auch übertroffen zu dem, was ich so erwartet hatte. Beide echt stark unterwegs, mit jeweils Finals 50 und 100 Brust. Finde ich, das Gleiche trifft zu auf eine Lise Seidel, die bei einer DKM sehr gut war, aber hier auch nochmal klar schneller und auch viel näher an ihrem Potenzial, an dem, was da ist. Für einen Cedric Büssing gilt genau das Gleiche, der auch bei einer DKM nicht so fit war, wie er jetzt bei einer EM an den Start gegangen ist. Und wiederum diejenigen, die bei einer DKM volles Programm gegangen sind und dort echt fit waren, und da gucke ich Angie an, da gucke ich einen Jano an, da gucke ich einen Ole an. Die hatten jetzt auf einmal in Polen Probleme. So, bei denen hat es nicht so geklickt, hatte ich den Eindruck. Und das schlägt ja in die Kerbe, die du gesagt hast. So, der Abstand zwischen einer DKM, die ein Qualifikationsfenster war und als Qualikriterium gedient hat, und einer Kurzbahn-EM ist meiner Meinung nach jetzt gerade so schlecht gelegt, dass es nicht geht, auf beiden Ebenen gleich gut zu, oder sehr gut zu performen und auf dem gleichen Niveau. Und die Gegenbeispiele, die sie da wieder finden, die eine DKM schnell waren und auch eine Kurzbahn-EM schnell waren, fokussieren sich fast alle auf den Juniorenbereich. Das ist Noelle, das ist Lena, das ist ein Malte Gräfe, da können wir von mir aus auch Lise mit reinzählen, bin ich auch fein mit. Timo Sorgius klammer ich fast aus, weil der in Uster gerade völlig durch die Decke geht, da passiert irgendwas wahnsinnig Gutes. Egal, wo er schwimmt, ist er ja gerade flott unterwegs. Ist jetzt vielleicht auch gerade an dem Potenzial, wo er ist oder wo er hingehört. Und Maurice Grabowski, da war ich ehrlich überrascht, dass er die gleichen Leistungen nochmal abrufen konnte. Also das hatte ich nicht erwartet.
Ja,
vor allem
so zahlreich. Also ist ja super viele Staffeln geschwommen und ist eigentlich tendenziell immer noch mal ein paar Hundertstel schneller geschwommen. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Sehr, sehr positiv aufgefallen.
Und dann ist für mich eigentlich wiederum wieder der Punkt so, okay, was machst du jetzt als Stützpunkt oder als Verein oder als ambitionierter, als Leistungssportler da draus, als Profisportler, der du sein willst. Das Learning müsste doch eigentlich sein für nächstes Jahr, wenn Kurzbahn WM und DKM wieder so liegen, hier lassen wir aus. Weil du doch als Verband möchtest du doch die mediale Präsenz beim internationalen Höhepunkt haben. eine DKM interessiert dann wieder keinen, wie schnell Angie dort war oder sonst da wer. Aber eine Kurzbahn-EM, das sind die, das ist das, was du ins Schaufenster hängst auf dem Plakat. Und da würde ich mir wünschen, dass dabei gegangen wird und gesagt wird, okay, wo packen wir eine DKM hin, damit sie für die Sportler attraktiv ist, damit sie dort starten können auch, damit wir uns dort zeigen können, auch so als Medientermin von mir aus, dann kann Flo was in die Kamera sagen und Isa und die Studios haben so ein paar Einspieler oder so. Ich bin nicht happy damit, so wie das jetzt dieses Jahr lief.
Ja, und ich meine, also wenn die Alternative wäre, die DKM zum Beispiel nach vorne zu verlegen, verkürzt du einfach den Trainingszeitraum, weil die Saison geht teilweise sehr, sehr spät los. Wir hatten jetzt dieses Jahr mit der Junioren-WM die Ausnahme, dass sie sehr, sehr spät losgegangen ist. Und wenn du dann sagst, die DKM muss schon Ende Oktober stattfinden, wird sich das auch auf die Leistung auswirken. Also dann würden auch keine, also ja, ich glaube, der Zeitraum ist schon an sich für die DKM gut gewählt, das Ende November zu machen. Aber ja, es wird, glaube ich, spannend werden, das zu beobachten. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, die Tendenz wäre da oder der Impuls wäre da zu sagen, die DKM nimmt in Bedeutung ab und der Fokus wird vermehrt auf die internationalen Höhepunkte gelegt.
Und also, ja, da müssen halt die richtigen Leute mal drüber nachdenken. Das sind nicht du und ich. Also Gottes Willen möchte ich auch nicht, aber das Problem liegt halt darum. Und das sollte adressiert werden. Absolut. Gerade wenn die Prämisse einfach ist, heimische Wettkämpfe zu stärken und so weiter. Wir haben das gesehen. Genau.
Ich habe auch noch eine abschließende Frage zum Thema Vornominierung, weil du ja immer so nette Schätzfragen einbaust, habe ich mir das auch mal überlegt.
Aber du bist viel besser als ich.
Ich hoffe, ich habe sie halbwegs vernünftig formuliert. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, welche Personen nach normalen Nominierungskriterien nicht im Team gewesen wären. Das heißt, Personen, die weder in der laufenden Saison noch jetzt bei der Kurzbahn-EM die Normzeiten geknackt haben. Hast du da eine Anzahl im Kopf, auf wie viele Personen das zutreffen könnte?
Du meinst jetzt, wie viel von den 31 quasi dann rausfallen würden?
Ja, also quasi wie viele von den 31 im ganzen, in der ganzen laufenden Saison keine Normzeit geknackt haben, auf keiner Strecke.
Oh. Darf ich den Namen nachgucken?
Ja, kannst du gerne.
Warte, die habe ich hier hinten. Ich gehe sie mal durch, dann ist nicht, dann kann man ein bisschen zuhören, dann haben wir auch einmal das Team. Isa ist sie geschwommen, Nina ist sie geschwommen, Linda packe ich mal in die Warteliste, Maya ist sie geschwommen, Noel ist sie bestimmt geschwommen über 400 Lagen, bitte, als vierte. Lena ist sie nicht geschwommen, Fabi hat sich qualifiziert, Julia bei den DKM jeweils, Lisa ist sie geschwommen, Juliana ist sie bestimmt nicht geschwommen. Nina ist sie, glaube ich, doch die 50 Kraul hat sie genau getroffen bei den DKM. Elend Köhler haben sie, Bock hat sie, Gräfer hat sie, Imodu hat sie, Liebmann hat sie, Mertens, Wellbrock, Ole hat sie, glaube ich, nicht. Luca müsste sie nicht haben, Armbruster. Bei Olli Klemet müsste sie haben, der war eigentlich Bestzeiten geschwommen dreimal. Matzerath ist sie geschwommen. Bei Jano waren wir uns unsicher beim Bundesfinale, ob er unter Norm war oder nicht. Und ich glaube, er war unter U23-Norm, 200 Delfin, und hat deswegen die Nominierung gekriegt. Maurice ist sie geschwommen. Raphael ist sie, glaube ich, nicht geschwommen. Vincent ist sie geschwommen. Jeremias ist sie geschwommen. Joscha ist sie, glaube ich, auch nicht geschwommen. Und Timo ist sie geschwommen. Und jetzt bin ich mir nur bei Linda noch unsicher. Mhm. Wobei ich die war schneller als Noel über die 200 Lagen. Es könnte gereicht haben, aber das ist jetzt der Gamble.
Ja, nee, Linda hat auch 400 Kraul ganz knapp geschafft und die 200 Lagen.
Ah, stimmt, ja.
Ja, war sehr, sehr stark. Also die einzigen Personen, Ole hat sie auf 50 Rücken tatsächlich geknackt, die Norm.
Okay.
Und wer war, genau, Nina war 200 drüber auf 50 Kraul bei der DKM. Die hatte ich mir noch mit aufgeschrieben. Ich komme insgesamt auf 7 Personen. Ich habe Janu jetzt damit reingerechnet, weil ich von den 200 Schmett nichts wusste. Aber genau, also 6 oder 7 Personen sind Joscha, Nina, Juliana, Raphael, Janu, Luca und Lena.
Ja, krass, weil wir im Vorfeld ja auch gesagt hatten, das Team wäre sehr klein. Also war jetzt nochmal, der unterstreicht eigentlich den riesen Leistungssprung, den es dort gab bei der Kurzbahn-EM. Ja, das war wirklich gut. Lass uns mal zu unseren Fragen kommen. Ihr habt ja ein paar vorher geschickt und die erste ist wahnsinnig euphorisch, weil ich hier jubelnd am Bildschirm saß. Also jubelnd und weinend gleichzeitig quasi. Die da lautet, für welche Vorhersage feiern wir uns eigentlich am meisten?
Ja, jetzt bin ich gespannt, was deine Antwort ist. Aber ich kann trotzdem gerne anfangen.
Ich kann sonst auch anfangen, dann kannst du.
Ja, okay, gerne. Ich kann Euphorie nicht unterbrechen.
Und zwar saß ich am ersten Tag da und habe mit den 4x50 Freistil der Frauen mitgefiebert. Ich habe gesagt, die haben die Chance, 2 Medaillen zu holen über die Freistil und die Lagen. Und die Freistil natürlich haben wir alle noch im Hirn, dass die deutschen Sprinterfrauen der Elite hinterherhängen. Und das können wir, glaube ich, langsam ad acta legen. Die sind eine Hundertstel an dieser dummen Bronzemedaille vorbeigeschwommen. Und ich habe mich einerseits extrem gefreut, weil es ein wirklich starkes Rennen war und war gleichzeitig sehr, sehr traurig, weil ich nämlich genau diese Vorhersage gerne gehabt hätte, dass sie dort die Medaille holen, weil es in meinen Augen echt es war eine bold prediction. Also es war echt so ein Ding, so, es könnte sein, aber eine große Summe hätte ich nicht drauf geworfen. Das war echt krass, so, weil auch das Gesamtteam, so die 4x50 Freistil hängen nicht davon ab, dass einer die 200 viel schneller schwimmt als die anderen so okay sind, sondern da sind die Unterschiede von vornherein so klein, dass du mit allen 4 performen musst. Und dass dort gerade eine Bokschka und eine Jazzi sich reingeschwommen haben, eine Nina Holt ist aufgeploppt und eine Angie Köhler war jetzt mit dabei. Das finde ich wirklich gut. Und ich glaube auch, da ist im Hintergrund, traue ich auch einer Linda Roth das durchaus zu, so ein 50er ganz stark zu schwimmen, gerade über die Tauchphasen. Also die sind dort nicht alleine, da ist auch noch eine gewisse Konkurrenz da. Und Nina Jazzi und Nina Holt sind jetzt insgesamt Bestandteil von 3 Rekordstaffeln, habe ich nochmal rausgesucht, was ich durchaus beeindruckend finde. Und Nummer 4 mit der 4x100 Lagen auf der Kurzbahn wäre auch drin, wenn es die gäbe. Da sind wir auch im Moment so stark mit Nina über Rücken, mit Anna über Brust, mit Angie über Delphine und mit Nayazi hinten raus über Freistil. Ja, die gehört eigentlich auch noch mit rein, müssen immer irgendwann hoffentlich schwimmen. Nächstes Jahr, WM. Das ist die, wo ich echt hier sitze und sage, André, ein bisschen Ahnung ist vielleicht doch am Start.
Sehr gut. Ja, ich glaube, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ich da richtig lag, auch im Vergleich zu dir, weil wir ja auch so einen kleinen Twister haben, ist der deutsche Rekord von Nina auf 100 Rücken. Weil das was war, was sich ja schon auch angedeutet hatte dieses Jahr. Aber ich fand gerade auch, wie souverän sie das im Halbfinale nochmal um mehrere Zehntel verbessert hat. Wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Und das war, glaube ich, die Vorhersage, wo ich dachte, ja, doch, da freue ich mich sehr, dass ich sie so getroffen habe. Und generell auch wirklich eine für mich mit am stärksten zu bewertenden Leistungen in dieser Woche.
Das finde ich auch. Hast du die Rennen gesehen, das Halbfinale, Finale?
Ich überlege gerade, Finale auf jeden Fall, das Halbfinale nicht. Nee,
ich frag deshalb so, weil vielleicht auch so ein bisschen als Disclaimer vorweg, ich habe ja parallel das Bundesfinale gesprochen, Samstagnachmittag, Sonntagvormittag und habe deswegen alleine schon nicht alles gesehen. Freitag war auch Anreisetag, also wenn das ein oder andere Rennen beim runterfällt, könnte es daran liegen. Die 100-Rücken-Finale von Nina habe ich aber gesehen und möchte da doch, das war weit weg von einem perfekten Rennen.
Ja.
Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie bei einer Landesmeisterschaft und nicht Nina Holt dort steht, wäre sie rausgeflogen bei der Rückenwende. Bei der letzten. Also es war ja, sie hat ja von Anfang an Probleme gehabt mit dem Timing an die Wand. Mhm. So die erste Wende war schon relativ weit weg und das hat sich immer mehr aufgebaut und bei der letzten waren es, I don't know, 3-4 Meter. Also lag sie so lange und so zeitig auf dem Bauch, was ein Riesenproblem ist. Zum einen, weil es eine elendige Sauerstoffschuld nach sich zieht und danach dann die Muskeln nicht mehr wollen. Ich war da sowieso tief beeindruckt, wie lang sie die Tauchphase noch zieht. Also auch die letzte, die dort ist, das war kaum ein Abfall zu sehen. Also kurz vorm Ertrinkungstod eigentlich gewesen sein. Also als passionierter Rückenschwimmer kann ich diesen Schmerz nachempfinden. Und sehe dort durchaus noch riesiges Potenzial. Also die 56,6, glaube ich, ist jetzt der Rekord, halte ich durchaus noch für machbar, weil der Fehler dort so offenkundig ist. Mhm. Der liegt da wirklich rum. Ein Zug mehr und du bist eine halbe Sekunde schneller locker. Also das war wirklich, wirklich krass. Aber Bronze am Ende, hey. Ja.
Ja, und kurze Zwischenfrage. Glaubst du, dass sie auf der Langbahn die 100 Rücken auch in Angriff nehmen wird?
Musst du Bernd fragen.
Okay.
Wie viel Lust hat Bernd auf Rücken zu schwimmen? Oder auf Kicken? Ich weiß es nicht. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube es fast nicht, weil sie dann wieder schwimmerisch doch nicht stark genug ist. Also bei Liese sieht man ja den Unterschied ganz extrem zwischen Langbahn und Kurzbahn. Und ich glaube, uns fehlt einfach die Referenz bei Nina. Ich glaube, wenn man Nina und Liese gegeneinander schwimmen lassen würde, die 100 Meter Rücken, oder ich glaube auch eine Maja Werner dann über die 100 noch mit reinwirft, würde man schwimmerisch ganz klar den Unterschied sehen, dass Nina dort der letzte Abdruck fehlt. Die kriegt nicht so viel Druck an die Hand, so die kommt dann nicht so schnell vorwärts. Ja, deswegen glaube ich es nicht. Dafür ist sie eigentlich auf den 50, 100, 200 zu stark. So, dann lieber da den Fokus. Ich glaube, da geht mehr als auf den 100 Rücken. Wir hatten noch eine Frage zu Nina. Wollen wir die jetzt gleich mitnehmen?
Können wir gerne machen.
Dann mach mal, stell mal die Frage.
Ich stell die Frage. Es ist ja gerade schon so ein bisschen angeklungen, inwieweit passt eine Rückenschwimmerin in die Trainingsgruppe von Bernd Berghahn in Magdeburg, habe ich mich gefragt. Weil ja, wir haben Maja Werner, die auf jeden Fall auch die 200 Rücken geschwommen ist in den letzten Jahren. Wir haben jetzt neue Linde Roth, die auf jeden Fall auch auf den Rückenstrecken und auf den Lagenstrecken Potenzial hat. Aber sonst fällt die TG Berghahn natürlich überwiegend auf den langen Freistilstrecken auf. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man das im Training gut zusammenbringen, dass trotzdem ja jetzt die Erfolge auf sowohl den kürzeren als auch auf den längeren Strecken zu sehen waren?
Die Antwort ist gar nicht, meiner Meinung nach. Die relativ kurze und knappe Antwort ist gar nicht. Und da musst du doch eigentlich nur zu Lukas Mertens gucken. Der deutsche Jahrgangsrekorde geschwommen ist über die 200 Meter Rücken und dort im Olympiafinale stand und trotzdem berichtet, dass er irgendwie 4 Rückenstarts im Jahr macht. Also deswegen, das passt eigentlich nicht zusammen. Sie machen es nicht, sie gucken es sich nicht an. Das finde ich jetzt per se auch erstmal gar nicht schlimm, weil ich bin der Meinung, du musst dir, wenn du nicht in Texas mit Bob Bowman ein 40-köpfiges Trainerteam drumherum hast und wirklich alles abdecken kannst, und das haben wir ja nicht so, das ist Bernd schon viel als Alleinunterhalter an der Stelle, dann musst du dich fokussieren auf eine Sache. Du kannst nicht 4 abdecken. Und ich bin schon unklar, woher dieser Riesensprung von Nina kommt in den Tauchphasen, in den Rückenstrecken. Das weiß ich nicht, so was da im Sommer war, ob sie woanders mal im Training war, ob sie gewisse Schwerpunkte gehabt hat oder ähnliches, keine Ahnung. Aber so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ansage ist, Isa, Flo, Olli, ihr schwimmt jetzt 15 mal 400, Best Average. Und Nina 8x25 Delfinbeine tauchen. Und ich stehe bei Nina und gucke mir die Kicks an. Glaube ich irgendwie nicht.
Ja. Yeah.
Aber es ist nur sicherlich ein bisschen plakativ und mit einem Augenzwinkern. Aber irgendwie sehe ich das nicht. Und ich finde eh schon schwierig, dass Nina, wie jetzt auch Linda, und ich glaube, da ist das eine gute Trainingskombination, eine gute Trainingspartnerin, dass da noch eine dazugekommen ist, die auch eher ihre Stärken unter Wasser und auf den kürzeren Strecken hat. So, du brauchst ja auch eine Trainingsgruppe, aber erstmal irgendwie eine Trainingsgemeinschaft, mit der du das machen kannst, weil immer einer alleine funktioniert ja auch nicht. Und Linda könnte da eine ganz essentielle Ergänzung sein an der Stelle dafür. Ja, jetzt habe ich ganz lange geredet. Wie ist dein Punkt?
Ja, nee, also das war nämlich auch mein, also als ich mir die Frage gestellt habe, dachte ich so, ich habe eigentlich keine andere Antwort als nein, es passt eigentlich nicht gut oder nicht, es ist nicht logisch, dass es passt. Von daher würde ich einfach deine Ausführungen unterstreichen und sagen, es ist überraschend, dass da jetzt so ein Leistungssprung zu sehen war. Ebenfalls unterschreiben, dass jetzt mit der Linda Roth auf jeden Fall zukünftig vielleicht was in die Richtung passieren kann. Und ja, ich bin neugierig, wie es da weitergeht. Glaube aber auch, dass Magdeburgs Schwerpunkt auf jeden Fall auf den Langstrecken bleiben wird. Ich meine, wenn man jetzt noch einen Johannes Liebmann erwähnt, der mit Junioren-Weltrekorden geglänzt hat, super dicht an die Medaillen herangeschwommen ist, ist das ja auch was sich dann in der nächsten, sag ich mal, Generation in Anführungsstrichen auf jeden Fall auch so weiter zeigt in Magdeburg, dass der Fokus wahrscheinlich auf den Langstrecken bleiben.
Und da gibt's auch einen Punkt, den ich nicht verstehe, weil, also ein Johannes Liebmann hatte durchaus das gleiche Portfolio wie ein Lukas Mertens. Mittlere Kraulstrecken, 200, 400, 800 plus 200 Rücken. Und wenn sie dann jetzt schwimmen, ist es, für Johannes geht es jetzt hoch bis 1500, Isa hat sich Richtung Freiwasser oder auch Richtung Langstrecken und dann möglicherweise sogar ans Freiwasser orientiert, kommt auch eher von den 200. Und wenn sie dann aber mal irgendwie in Belastungen reingehen, die nicht Kraul sein sollen, dann sind es die 200 Delfin. Dann sieht man Isa oder Johannes oder Flo ist es auch schon geschwommen, sieht man eher über die 200 Meter Schmetterling auf dem Startblock als über die 200 Meter Rücken. wo gerade ein Johannes vielleicht viel besser aufgehoben wäre, wenn man sagt, man möchte das Portfolio erweitern. Auch das, so Bezug nimmt auf deine Frage, wie passt das zusammen, unterstreicht das eigentlich nochmal an der Stelle. Und auch aus dem Punkt her finde ich den Wechsel von Linda nachvollziehbar, aus verschiedenen Gründen und aus sportlich Spezialisierungssicht wiederum eigentlich nicht. Weil das Portfolio liegt auf der Rückenstrecke, liegt auf der Lagenstrecke und Kraul ist mit dabei, so 100, 200, 400, das ist noch überhaupt nicht entschieden. Aber zwei von drei passen da nicht rein. Und jetzt ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken, habe ich den Faden kurz verloren. Ach ja, genau. Und ich hatte ja das Interview mit Lise Seidel vor einer ganzen Weile mal und wir haben dann, ich weiß gar nicht, ob sie es on-camera oder off-camera gesagt hat, aber ist auch kein Geheimnis groß. Die ist ja durchaus auch eine super talentierte Kraulschwimmerin. So, wenn Lise das in Angriff nehmen würde, die 100, 200, wäre sie da auch ruckzuck vorne mit dabei und würde da nicht nur Füße kitzeln, sondern dran schwimmen und vorbeischwimmen, hat sie auch schon mehrfach gezeigt. Hat dann aber gesagt, das Kraulschwimmen ist so dicht in Deutschland, gerade über die 200, über Rücken habe ich meine Chance. Und jetzt komme ich wieder zurück. Wenn du, Johannes Liebmann, klar, Junioren-Weltrekord, ey, Chico, super, alles toll, so um Gottes Willen, großes Talent und soll er machen den Weg. Aber wenn ich mir als zusätzliches Standbein die 200 Rücken erarbeiten könnte oder aufbauen könnte, wo wir im Moment wirklich fast eine Brachfläche haben, warum nicht? Also warum nicht? So aus einer Perspektive, wenn du sagst, du peilst LA 28 an, dann guckst du dich doch in Magdeburg um und sagst, okay, ich muss an Flo vorbeischwimmen, ich muss vielleicht an Olli vorbeischwimmen, Arne Schubert muss ich vielleicht vorbeischwimmen, Lukas schwimmt vielleicht auch noch die 800 und einen Sven muss ich auch noch hinter mir lassen. Oder ich nehme die 200 Rücken. Warte mal, wen habe ich denn da? Cedric vielleicht? Cornelius Jahn? Nicht? Asek? Halte ich jetzt für das machbare Portfolio?
Ja, auf jeden Fall. Sehr spannender Gedanke. Und ich meine, ich denke schon, dass die Gespräche in Magdeburg auch so stattfinden. Also es ist ja nicht so, als ob die das nicht merken würden, dass da gewisse Plätze nur zu vergeben sind bei großen Meisterschaften. Von daher, ja, würde ich gerne Mäuschen spielen.
Ich frage mich halt, wie du umgehst damit als Sportler. So, weil die Fragen stellen sie sich, ne? Und ich weiß auch nicht, was das langfristig mit so einer Trainingsgruppe macht. Wenn du sagst, weil langsam, es wird wirklich zu dicht. So, du kannst ja gar nicht. I don't know, wir werden es sehen in der Zukunft und in der Zeit. Aber es gäbe da zumindest von der Warte her schon auch ziemlich gute Gründe, sich gegen den Wechsel an diesen super erfolgreichen, zielstrebigen Standort zu entscheiden. Und auch das vielleicht nochmal klar betont, das soll jetzt nicht heißen, niemand soll mehr nach Magdeburg gehen, um Gottes Willen. Ja, es gibt Gründe aus den vergangenen, aus der Historie, warum das super nachvollziehbar ist. Bin ich voll d'accord. Und sag, aber es ist ein hartes Becken. So, und woanders sind die Bedingungen wieder anders und vielleicht auch das Portfolio ein anderes. Und das muss man sich dann auch überlegen, wie es ist. Gut. Ergänzungen dazu?
Nö, ich würde sagen, wir können zur nächsten Frage übergreifen.
Nee, ich will mich noch feiern. Ich will mich noch für zwei Sachen hochleben lassen. Ganz egoistisch und überhaupt. Ich möchte mich noch für Sredik Püssing nicht unerwähnt lassen, auf gar keinen Fall, weil die 400 Lagen eine absolute Masterclass waren. Es war eine absolute Spitzenleistung. Es war genau das, was ich im Vorfeld mir gewünscht habe, was ich bei der DKM nicht gesehen habe, jetzt gesehen habe. Wir haben gesagt, bla, Vorbereitung und so. Er hat genau das gemacht. Er ist von vorne weggeschwommen, nach den 100 Delfin war er Achter, holt das dann aber über Rücken auf und etabliert sich dann in der Spitzengruppe. Und das ist der wichtige Punkt. Das war das ganz Essentielle, das super, super Wichtige. Das war der Klick, wo für mich klar war, okay, hier hat's verstanden, klingt jetzt so, ja, natürlich machen die sich Gedanken und reden drüber, aber da war die Umsetzung da. Da war die Umsetzung da, wirklich von vorne gehen zu müssen. Und dann läuft das auch über Brust und über Freistil. Und dann springt die Bronzemedaille am Ende raus in 404 oder was war das?
403.
Könnte zweitschnellste Deutsche ever gewesen sein nach Marco. Zur Bronzemedaille. Das war wirklich ein richtig starkes, ein richtig, richtig gutes Rennen und zeigt, dass er bei den Höhepunkten abliefern kann. Und vielleicht muss ich da vorher ein bisschen nicht. Aber Das war richtig, richtig gut.
Ja.
Also das war echt klasse. So, das hat mir richtig Spaß gemacht. So, wollte ich nochmal. Und ich habe noch eine, die ich aber nicht erzählt habe vor 2 Wochen. Und dafür ärgere ich mich jetzt hinterher ein bisschen. Wir haben ja unsere Top 5 aufgelistet vor 2 Wochen. Und ich hatte eine Honorable Mention. Auf die habe ich verzichtet, aus Zeitgründen am Ende. Und das war Kenneth Bock.
Mhm.
Und als er dann die 200 Brust geschwommen ist, habe ich mich sehr geärgert und dachte, hättest du mal gesagt, weil das war auch bockstark, was er gemacht hat. Ist auch 206 geschwommen, gerade so unter Norm. Und da habe ich mich gefragt, ob er bei den DKM wohl gepokert hat. Und ob die mit Hoffi zusammen festgelegt haben, ey, pass auf, wir bereiten die, du sollst zur Kurzbahn-EM fit sein und bei der DKM musst du es halt irgendwie schaffen.
Mhm.
Weil du schwimmst eigentlich nicht von einer 2063 auf einmal 2 Sekunden schneller 10 Tage später. Funktioniert nicht. Und eine 204,47, Platz 10 im Halbfinale, war echt eine starke Leistung, war eine super starke Leistung. Das ganze Potsdamer Team generell, ja, Melvin und Malte auch, alle beide definitiv ein Augenmerk drauf legen, was da in Potsdam passiert, weil da passiert viel Gutes in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck. Auch weil sie sich selbst super validieren und evaluieren, da passiert ganz viel im Hintergrund im Trainerteam. Genau, da war Kenneth auch ganz, ganz vorne zu erwähnen. Das hat auch viel Spaß gemacht.
Ja, kleine Side-Note, ich fand es sehr amüsant, wie Kommentar die ganze Zeit zwischen Pock und Bock unterschieden wurde und irgendjemand das extrem witzig fand und ständig diese beiden Namen im Doppel genannt hat. Und hat mir auch sehr viel Freude gegeben, wollte ich noch kurz zum Lachen einwerfen.
Und du müsstest dich doch noch für deine Australien-Vorhersage feiern, oder?
Für meine Australien-Vorhersage?
Das kleine Partyhütchen rausholen.
Ja, dass Isa die 1500 nicht geschwommen ist, um nach Reiz fliegen. Da habe ich mich schon innerlich gefeiert.
Vollkommen.
Aber ich mache es auch gerne nochmal auf Ton sozusagen.
So, jetzt genug Lob gehudelt. Wir holen uns mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. Ja. Mit welcher Vorhersage warst du am weitesten vorbei?
Ja, ich habe mir 3 Sachen aufgeschrieben, aber ich würde die kurz ausführen, weil das sonst, also die sind sehr unterschiedlich falsch gewesen, sage ich mal. Das eine war, ich hatte eine Medaille für Lukas auf den 200 Kraul vorhergesagt, wo er jetzt nicht im Finale stand. Ich muss aber dazu sagen, ich war bei den 200 Kraul extrem beeindruckt von der Leistungsdichte international. Also das war eine der Strecken, wo die 2 aktive pro Nation-Regel kommen ins Halbfinale sich im Vorlauf so drastisch ausgespielt hat, dass im Vorlauf so ein Kampf irgendwie entpuppt ist zwischen den einzelnen Nationen und innerhalb der Nationen. Ich hatte dir, glaube ich, eine kurze Nachricht geschrieben, gesagt, schaltet Lukas jetzt wegen 1/100 aus oder 1/100 hinter Timo war. Und ich dachte, vielleicht ist Raphael noch schneller. Das hat mich sehr beeindruckt. Und nach dem Vorlauf hätte ich dann nämlich, glaube ich, meine Vorhersage schon verändert und gesagt, wenn es fürs Finale reicht, top, eine Medaille sehe ich nicht. Aber dementsprechend war ich da vor 2 Wochen auf jeden Fall optimistischer. Ähnlich bei Flo, 800 Freistil. Ich hatte eine Medaille vorhergesagt, er war nicht im Finale drin. Mit der Krankheit, die er hatte zwischen Höhentrainingslager und Kurzbahn-EM und dem wirklich, glaube ich, sehr kräftezehrenden 1500-Meter-Rennen am Abend davor, bin ich nicht wirklich überrascht, dass es nicht geklappt hat mit dem Finale. Ist super schade. Aber ja, irgendwie ist es bei Flo ja auch in den letzten Jahren öfter mal so gekommen, dass es dann nicht fürs Finale gereicht hat. Ist es so eine eingeklammerte Überraschung, aber eigentlich vielleicht auch nicht ganz so sehr.
Darf ich
dafür aber die 1,5 super stark.
Habe ich nämlich auch aufgeschrieben, war ja in meinen Top 5, die ich gerne beobachten wollte und bin da ein bisschen eingestiegen. Ich habe ein längeres Pamphletchen hier vorbereitet. Was ich bei Sport generell beeindruckend finde, ich hole einen kleinen Moment aus, damit das irgendwie Sinn macht und weshalb ich hier eigentlich doch im Florian Wellbrock Fanshirt sitzen müsste. Sport ist ja deshalb so geil, weil er unvorhersehbar ist. Es verletzt sich einer an einer Teamsportart und zack, sieht das Ganze anders aus. Taktische Ausrichtung, lalala. Ist vielleicht sicherlich auch eins der Punkte, woran das Schwimmen ein bisschen krankt, dass es doch einigermaßen vorhersehbar ist. Nicht immer, aber ne, man hat schon so die Favoriten relativ klar auf dem Zettel. Und Florian Wellbrock ist eigentlich das totale Gegenteil. Der steht auf dem Startblock und ehrlicherweise habe ich kaum bis keine Ahnung, was mich da jetzt gleich erwartet.
Mhm.
Es ist genau das, was es eigentlich auszeichnet. Er wird über die 1500 Kraul Vize-Europameister, 14-19, egal. Gute Zeit so, aber spielt jetzt hier gerade keine große Rolle. geht aber die ersten 800 Meter in 7,38 an. Und die 800 im Einzel schwimmt er in einer 7,47. Mhm. Der ist da 10 Sekunden langsamer. Das sind 1,2 pro 100 Meter. Und das möchte ich, ich weiß es nicht, stelle das hier fest und stecke nicht drin. Ich habe keine Background-Informationen. Also mit der Krankheit, ja, das wusste ich auch. Lukas war aber auch kurz krank und manchmal ist mir das ein bisschen zu viel. Wir sind kurz krank und deswegen schwimmen wir nicht schnell. Aber es ist nun mal ein sehr leistungsfordernder Sport, körperlich sehr fordernder Sport. Das spielt eine Rolle, ist völlig klar. Aber so 10 Sekunden langsamer und seine Durchgangszeit von den 1500 hätte fürs Finale gereicht. Es ist jetzt nicht so, dass das völlige Mondzeiten gewesen wären. Es war ein super dichtes Feld. Da, übrigens auch bei den 200 Brust, ne, mit einer 204 nicht ins Finale zu schwimmen, ist schon so, okay, können wir drüber nachdenken, worüber wir, auf welchem Niveau wir uns gerade bewegen. Aber das ist so, das ist für mich so ein Abfall, ja, die 1500 sind vorher und nächsten Morgen sind die 800 Vorlauf, vielleicht ist es das Learning, das geht nicht beides, weil es geht nicht, aus welchen Gründen auch immer, müssen andere bewerten. Vielleicht ist das das Learning, auch so, wenn man zurückguckt in die vergangenen Jahre. Und dann muss man das mitnehmen und auch entsprechend anwenden. Aber deswegen habe ich doch irgendwo in mir das Florian Wellbrock-Fanshirt wegen seinen zahlreichen Erfolgen und weil man doch in den letzten Jahren nie weiß genau, was da rauskommt.
Nein, und auch einfach, also die Konstanz über die Jahre ist beeindruckend. Also
absolut.
Er ist ja wirklich seit so vielen Jahren immer wieder vorne mit dabei bei Titelkämpfen. Von daher, ich würde mir auch ein Shirt machen lassen und das stolz tragen.
Okay, dann deine Nummer 3.
Genau, meine Nummer 3 wäre, das ist, sag ich mal, Jammern auf hohem Niveau. Ich war überrascht, dass Anna Elend keine deutsche Rekorde aufgestellt hat. Auf keinen der Bruststrecken. Ja, sie ist dicht dran geschwommen, vor allem auf den 100. Aber da war ich überrascht, dass nicht wenigstens ein deutscher Rekord gefallen ist. Und wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau, weil ich fand die Leistung von Anna auf jeden Fall auch sehr hoch anzurechnen. Klar, der Platz 4, wieder das 100. Pech, 100. am Podest vorbei. Dass der Schwerpunkt eher auf den längeren Strecken liegt, dass sie bei den 50 nicht ganz vorne mit dabei ist, haben wir ja vermutet im Vorfeld. Ich glaube auch, dass für Anna zum Beispiel oder dass Anna eine Person war mit ihrer Trainingsgruppe in Texas, wo die Kurzbahn-EM nicht der große Höhepunkt in diesem Jahr waren. Ich glaube, dass sie wirklich beim Weltcup ein bisschen fitter war und jetzt gerade mitten in einem großen Trainingsblock steckt und da nicht das Ziel war, jetzt an die allerbestmöglichen Zeiten heranzuschwimmen. Aber ja, ich hatte mit mindestens einem deutschen Rekord doch geliebäugelt und dementsprechend habe ich mir das aufgeschrieben.
Und ja, stimme ich zu, aber jammern auf hohem Niveau. Anna Elend habe ich bei meinen Überraschungen mit aufgezählt, tatsächlich, weil ich die 200 Brust so beeindruckend fand.
Ja.
Das habe ich nicht erwartet. Und da war ja auch kein Pappmaché als Konkurrenz im Wasser. Das waren namhafte Sportlerinnen und schon die versammelte Elite. Aber die 200 Brust von Anna hatte ich gesehen, live auch, egal jetzt wo, hatte ich live gesehen. Und nach 50 Metern wusste ich, dass sie das Ding gewinnt. Und das Gefühl habe ich echt selten, gerade auf dem Niveau. Weil das, während die anderen sich schon irgendwie abgekeult haben und geguckt haben, dass sie irgendwie dort vorne bleiben im Feld und sich die Chance erhalten, war das bei Anna mit einer Ruhe, mit einer Präzision über die Zykluslänge gekommen, dass ich so bei 75 dann auch und bei 100 dachte, ja, selbst wenn die anderen jetzt noch irgendwie irgendwas finden unterwegs, dann bewegt sie sich einfach ein Stück schneller und ist wieder weg. Also da war, sie hatte für mich noch so viele Waffen im Köcher, um das Ding für sich zu entscheiden. Dass es so zeitig klar war, das hat mich echt weggeflasht. Also das hat mich wirklich, wirklich weggewämst. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Dominanz dort war wirklich beeindruckend. Ja.
Sehr schönes Rennen, das stimmt. Ja, wer hat dich, oder wo bist du denn am weitesten vorbeigeschrammt?
Ich habe Angie 3 Medaillen angedichtet. Das war High Risk, High Reward. Das war ganz weit vorbei. Ganz weit vorbei ist jetzt auch falsch. 50 Meter Schmetterling, zweimal deutschen Rekord geschwommen. Also einmal und dann im Finale ist sie auch unter dem alten deutschen Rekord geblieben. Eine Zeit von deutlich unter 25 wäre nötig gewesen für die Medaillen. Muss man auch in Relation setzen, da war sie offensichtlich nicht. Über die 100 Meter wäre eine Medaille drin gewesen, ein näher deutscher Rekord. Das war, glaube ich, auch das Rennen, was sie angepeilt hatten, was so das Zielrennen war. War sie jetzt auch nicht schlecht, so um Gottes Willen, war 55,8, 3 Zehntel drüber. so what, so ist es. Also es war auch ein super enges Finale. Sie rutscht da in der letzten Bahn von Platz 2 auf Platz 6. Das muss man auch nochmal festhalten. Also sie schwimmt da bis zu den letzten 10 Metern um die Medaillen mit. Ist auch nicht die einzige. Louise Hansen ging es ja ähnlich mit dem Rückfall. Und ich glaube, es ist eher ein Learning und da hat das Timing jetzt nicht ganz gepasst. So, sie waren nicht ausgeruht genug, um da das Tempo noch hochzuhalten. Finde ich überhaupt nicht schlimm, mit keiner Silbe, 0,0, weil ich der Meinung bin, dass da ganz viel Lernen drinsteckt und jetzt auch wissen, okay, wir müssen wieder an der Standfestigkeit auf der zweiten Bahn arbeiten, wenn es auf die Langbahn geht. Das war ja ursprünglich mal ihre ganz große Stärke. Da muss sie wieder hinkommen und dann ist das alles fein. Aber 3 Medaillen waren es halt einfach nicht. Und auch weit vorbei. Das ist so. Was war noch? Ein zweites habe ich auch noch. Ja gut, am weitesten vorbei. Wir haben uns bei Johannes Liebmann vornehm zurückgehalten.
Ja.
Weil wir schon geahnt haben, wir haben keine Ahnung, was er kann und wo er hinzielen kann. Und er konnte nach ganz oben zielen. Es war eine wahnsinnig gute Entscheidung dort. Nicht zu sagen, das schafft er sowieso nicht, sondern doch mit dem nötigen Respekt zu sagen, es ist Johannes, vielleicht schafft er es doch.
Obwohl du das im Halbsatz erwähnt hast, also das, da kannst du dir das auch ein bisschen noch auf deine positive Liste schreiben. Du hast die Blackbox erwähnt und meinte, da weiß man nie, welche Riesensprünge noch passieren können. Und so war es dann auch.
Riesenüberraschung waren für mich die ganzen Brustrennen im deutschen Team. Komplett durch die Bank weg. Jeremias über die 200, Kenneth Bock über die 200. Also Jeremias auch im Finale dann gestanden über die 200. Mhm. Ich hatte mit ihm noch kurz Kontakt hinterher und gefragt, so, ey, wie ist das Fazit? Sagt er, boah, ja. Also war eine geile Erfahrung, meint er. War super, da zu sein und Senior und alles mitgemacht zu haben. Wahnsinnig viel gelernt. Und war selber so, naja gut, ob jetzt im 200-Brustfinale nicht alles geklappt hat, sei mal dahingestellt, empfand er jetzt als nebensächlich. War vorneweg viel zu viel Energie für das Tempo, was er erreicht hat. Das muss und kann er anders schwimmen und dann, glaube ich, sieht das Rennen auch anders aus. Melvins 50-Brust, war ich überrascht, dass da so Sprünge sind, schwimmt ja auch über die 100-Brust, sind im Hundertstel entschieden worden. Lukas Mazerat als letzter noch rein, 200stel dahinter Melvin. Und wird dann schon nur in Anführungsstrichen Zehnter, weil sich noch einer dazwischen mogelt. Auch mit irren Zeiten. Aber dass die Jungs dort oder die Männer dort alle diesen Sprung hinkriegen, das war für mich nicht zu sehen. Da war ich wirklich sehr, sehr positiv angetan. Alles von Johannes Liebmann habe ich aufgeschrieben. Such's dir aus, name it. Maurice haben wir schon gesagt, die 50 Delfin. Vinzenz 2 Jahrgangsrekorde über die 50 Rücken. Sowohl im Einzel als auch als Startschwimmer in der Staffel. Das war krass, das war gut. Christian Diener vor allen Dingen dort rausgeholt aus der Kurzbahnbestenliste, der nun auch übers Tauchen kam, waren ganz extrem. Und da sehe ich Vincent nicht auf dem gleichen Niveau. Das unterstreicht die schwimmerische Qualität.
Mhm. Ja, was ist mit Maya Werner? Die haben wir irgendwie dafür, dass sie 2 Medaillen gewonnen hat, bis jetzt noch gar nicht so viel erwähnt.
Ja,
den Namen einfach mal reinpacken.
Vielleicht, weil ich nicht weiß, in welche Kategorie ich sie packen soll. Hat sie mich überrascht? Möglicherweise auf der anderen Seite nicht, weil sie das Potenzial hat. Weil ich fühle, dass das ihr Potenzial ist und dass sie das kann und dass das erwarten will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist zu hoch gegriffen. Aber es hat mich in dem Sinne nicht so überrascht. So, weil über die 1500 war auch keine Meldezeit. Alles passieren können, dass sie das schwimmen kann. Ein Jahr Magdeburg, jetzt wirklich angekommen, auch mit dem Trainingseffekt. Deswegen ist sie irgendwie keine Überraschung. In der Vorhersage hatten wir sie nicht drin. Eine Enttäuschung war es nun auch wirklich gar nicht. Aber du hast vollkommen recht, mit 2 Medaillen hier wieder nach Hause zu fahren. Sollten wir drüber sprechen und auch den großen Leistungssprung anerkennen. Und die Tatsache, dass sie sich dort an Isa offensichtlich auch im Trainingsprozess rangebissen hat.
Ja.
Der ist ganz, ganz hoch anzurechnen, weil ich glaube, Isa kennt das ja auch bloß mit den Männern da zu schwimmen, mit den Schnellen. Und die Lücke zu schließen, schon respektabel. Also da steckt richtig viel Arbeit dahinter.
Ja, kann ich auch mal wieder nur dir recht geben. Ich hatte sie ja auch nicht auf meiner Vorhersagenliste drauf, kann aber auch absolut nicht sagen, dass es jetzt eine richtig große Überraschung war. Sie war ja auch im Sommer wirklich schon stark mit dem Meterfinale, dass sie sich bei der WM geschwommen hat. Und ich muss auch sagen, also nach den 400 habe ich gedacht, okay, auf den Langstrecken wird es auch gut laufen. Also das war so ein bisschen der erste Impuls. Wenn die 400 gut laufen, dann wird es auch auf den längeren Strecken gut laufen. Und so war es dann auch mit 2 Medaillen. Wirklich starke Leistung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, absolut. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ich habe Timo Sorjus noch als Überraschung.
Mhm.
1,42,4, 200 Freistil, hatte ich nicht auf dem Zettel.
Ja, fand ich auch stark, weil wir auch da so ein bisschen unsicher, also wir waren ja beide bei der DKM sehr positiv begeistert von den 200 Freistil, dass er sich dann nochmal steigern kann. Und schneller als Lukas war im Vorlauf, auch wenn es nur eine Hundertstel war, aber da als Deutscher ins Halbfinale vorzustoßen, sehr beeindruckend. Auf jeden Fall.
So, dann, was hat
doch, ich habe doch noch eine Überraschung.
Ah,
ich habe
noch
meine Notizen. Ist keine Person, sondern eher so ein allgemeines Fazit. Die Anzahl der Altersklassenrekorde hat mich sehr überrascht. Wir hatten, du hattest, glaube ich, gesagt, es sind 18 gewesen, die gefallen sind. In dem Sinne überrascht, weil es so viele sind und weil da teilweise auch wirklich, wie du gesagt hattest, Christian Diener zum Beispiel abgelöst wurde aus der Bestenliste, Marco Koch auf den Bruststrecken abgelöst wurde. Auf der anderen Seite, es waren keine Personen daran beteiligt, die nicht schon früher auch Altersklassenrekorde gebrochen haben. Also ich habe mir aufgeschrieben, Anzahl Altersklassenrekorde beeindruckend, aber es sind alles in Anführungsstrichen alte Hasen gewesen. Was aber auch wiederum erwähnenswert ist, weil ich das sehr beeindruckend finde, dass diese Personen, sei es jetzt eine Malte Gräfe, sei es eine Noelle Bengler, die schaffen es seit Jahren, alle viele Altersklassenrekorde in allen Altersklassen, in denen sie sich bewegen, da dicht dran zu schwimmen oder die zu verbessern. Und das ist auch eine Konstanz über die Jahre, oder auch Vincent Passig über die Rückenstrecken, sorry. So beeindruckend, dass diese Personen es schaffen, wirklich diesen Sprung von Nachwuchs in die offene Klasse Schritt für Schritt zu gehen, sich Schritt für Schritt kontinuierlich zu verbessern und da diese Rekorde aufzustellen. Ich finde, das spricht auf jeden Fall für eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit, die doch auch passiert mittlerweile in Deutschland und stimmt mich sehr optimistisch, was auch dann die nächsten Jahre angeht, dass diese Personen, die jetzt noch im Nachwuchsbereich aktiv sind, aber auch den Sprung in die offene Klasse ganz easy meistern werden.
Es wäre tatsächlich meine Frage gerade gewesen, ob du eine Idee hast, wo das herkommt.
So ganz ad hoc nicht. Also doch, vielleicht schon. Ich finde, dass es sehr deutlich geworden ist, dass wir uns vor allem auf den Strecken jetzt tatsächlich verbessern, wo so ein bisschen das Aufeinandertreffen von, ich nenne sie mal die Routiniers, also zum Beispiel Ole Braunschweig und ein Vincent Passek auf den Rückenstrecken oder bei den Bruststrecken innerhalb von Potsdam. Du hast Melvin, du hast jetzt Malte Gräfe, dann Kenneth Bock noch dazwischen, die sich dann doch gegenseitig auf diesen Strecken pushen, im Training, aber jetzt auch mittlerweile im Wettkampf, wenn es darum geht, Startplätze zu kriegen bei Meisterschaften etc., dass das die Strecken sind, wo einfach eine sehr positive Leistungsverschiebung zu sehen ist, die sich sowohl eben im Nachwuchsbereich zeigt, als auch dann allgemein für eine Leistungssteigerung in Deutschland sorgt, weil einfach, wenn du als Routinier gewinnen willst und der Nachwuchs drückt, musst du selber schnellere Zeiten schwimmen. Und ich finde, das ist sehr deutlich geworden dieses Jahr.
Ja, ah, du machst einen guten Punkt auf. Das stimmt, das hatte ich immer mal wieder, aber auch hier möchte ich es nochmal betonen. Das hat viel mit der Stimmungsverschiebung zu tun. Dass den Jungen erlaubt wird, von den Alten zu lernen. Also, dass dort ein Wissenstransfer stattfindet, ein Austausch, auch wer macht was und wo. Wer da für mich ein bisschen rausfällt, ist Noelle und die ganze Heidelberger Gruppe eigentlich, weil die das nicht haben von den Alten, die aber in sich, glaube ich, sich sehr befruchten und sehr offen miteinander sind und sich gegenseitig motivieren, unterstützen und all diese Geschichten, die dazu führen, dass man, dass die Sportlerinnen und Sportler dabei bleiben, dass sie da Bock drauf haben, dass sie auch sich weiterentwickeln können. Das ist ein guter Punkt mit den, mit Berlin da, mit den Generationen und mit Potsdam auch. Ja. Ich habe mir als Rennen, die uns am besten gefallen, war ja auch noch so eine Frage, die du mit aufgeworfen hattest. Anna Elens 200 Brust habe ich schon genannt.
Yeah.
Ich habe mich schwer getan, ein zweites zu finden, weil ich dann auch ehrlicherweise, ich glaube, eine Maja Werner wäre vielleicht auch dabei gewesen. Über die langen Kraulstrecken habe ich aber wirklich nicht gesehen. Also das mag auch noch mit dazu beitragen, dass sie jetzt hier gerade ein bisschen vielleicht hinten runterfällt. Ich habe mir Noelles 400 Lagen noch mit aufgeschrieben, das Finale, weil ich fand, dass sie dort viele Sachen richtig gemacht hat und doch auf einigen auch gelehrt wurde. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, dass sie eine irre starke Rückensequenz hatte über die 100 Meter. Da hat sie sich weit nach vorne geschwommen und war dann auf einmal, wie wir auch im Medaillenbereich dabei. Und ist dann aber über die Bruststrecke echt eingenordet worden. Also der Punkt, wo sie in Deutschland zumindest die Position hält und ihr dort keiner gefährlich werden konnte, war jetzt im internationalen Kontext eine ganz andere Hausnummer. Da sind die anderen nämlich vorbeigeschwommen und haben die Lücke aufgerissen. Genau, und dann holst du das in Kraul nicht mehr auf. Es war trotzdem super stark und Platz 4 für 35,05, also um Gottes Willen, ja. Wir jammern schon wieder auf hohem Niveau. Aber da fand ich, war es so offensichtlich geworden. Und das ist super wichtig. Super wichtig für die Jungen, das auch zu bewerten, zu evaluieren und zu sehen, okay, hier muss ich dran arbeiten. Deswegen fand ich die so toll, diese 400 Lagen von ihr.
Ja, ich habe mir das Rennen auch aufgeschrieben. Also ich hab die Frage in den Raum geworfen, welches Rennen uns am besten gefallen hatte. Habe es dann relativ schnell bereut, weil ich dachte, ich habe erstens auch nicht alle Rennen gesehen und zweitens war dann immer die Auswahl an tollen Rennen so groß, dass ich mich auch sehr schwer getan habe. Und habe dann irgendwie doch ein bisschen auch auf das Internationale geguckt und hatte eben auch die 400 Lagen der Damen mitstehen, weil die Siegerin aus Polen auf den letzten 100 Metern 5 Sekunden Rückstand aufgeholt hat auf der Kraulstrecke und an allen vorbeigeschwommen ist. Und das war so ein surreales Rennen, was mich extrem begeistert. Ich weiß nicht, wo diese Person das hergeholt hat. Ich hatte mir auch mal die Splitzeiten angeguckt. Ich glaube, sie ist irgendwie die letzten 158 geschwommen oder so. Extrem stark. Was weiß ich, vom Publikum getragen, ich weiß es nicht, aber hat mich begeistert. Dementsprechend steht es mit drauf. Und deswegen hatte ich dann nämlich am Ende so ein bisschen den Blick auf Noelle verloren, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich so fasziniert davon war, was da gerade vorne an der Spitze passiert. Deswegen hat mir das auch gerade sehr nochmal die Augen geöffnet, wie du das im Rennverlauf von Noelle beschrieben hast. Was ich auch ja schon angesprochen hatte, was so in allen oder in vielen Rennen deutlich wurde, war eben diese zwei aktiven Pro-Nation-Regelungen, die für so spannende Vorläufe vor allem auch gesorgt hat, was ich sehr schön fand für das Format, dass eben auch die Vormittagsabschnitte so von Spannung geprägt waren, weil teilweise dann irgendwie, ich glaube, 200 Kraul der Frauen waren das, wo 3 Ungarinnen unter den ersten 4 waren, 200 Schmett der Männer, wo 3 Polen an der Spitze standen, unter anderem die zeitgleichen Zwillinge, die gefühlt in all 3 Rennen insgesamt weniger als 1/10 voneinander getrennt waren. So kleine Side-Stories haben mich auf jeden Fall sehr begeistert. Und genau, allgemein auch das 200 Meter Schmett-Finale der Männer, auch wenn da kein Deutscher leider mit dabei war. Aber das war ein Rennen, wo, glaube ich, die Top 6 auf 200 Schmett innerhalb von 4/10 angeschlagen haben. Was ja für den Spannungsfaktor auf jeden Fall als zuschauende Person sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist.
Ja, das davon lebt der Sport ja absolut. Ich stelle mal die Frage in den Raum, diese 4 teilnehmenden Pro-Nationen-Regel in der grüne Wiese und so, abgesehen von praktischen Gegebenheiten. Wäre das etwas, wo du sagst, das ist praktikabel für eine WM, weil es die Vorläufer aufwertet?
Ich würde es mir wünschen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich es dann auch wieder schwierig finde, wenn dann, eine Person, die im Vorlauf als 21. anschlägt, dann doch noch mit ins Halbfinale rutscht, wenn eigentlich da noch 3 oder 4 andere Personen schneller sind, weil ich es schon auch schön finde, wenn bei Titelcamps und wirklich die schnellsten am Ende im Halbfinale oder im Finale stehen. Auf der anderen Seite finde ich es eine tolle Möglichkeit, dass den Aktiven gerade auch auf Strecken, wo vielleicht die Leistungsdichte im eigenen Land sehr, sehr hoch ist, die Chance gegeben wird, bei Meisterschaften zu starten. Ich würde es mir wünschen, ich würde es gerne mal in der Praxis sehen.
Ich finde gerade durch das Argument, was du aufgemacht hast, mit die Vorläufe werden schneller dadurch, weil sich die Nationen internen Wettkämpfe dort wiederfinden. Dadurch glaube ich, würde das Ganze eine deutliche Aufwertung erfahren. Weil so WM-Vorläufe, manchmal bin ich dem schon ein bisschen überdrüssig.
Ja.
So, und am Ende machst du ja eigentlich Augenwischerei. So, du lädst von mir aus Platz 9 und 10 der Weltjahresbestenliste nicht ein, weil vorher 2 schneller sind und sagst, naja, die besten 16 aus den Vorläufen stehen, aber da gehören eigentlich trotzdem ja die 2 noch dazwischen. Also es ist so ein bisschen, man macht es nicht so deutlich vielleicht an der Stelle, was auch wichtig sein kann, glaube ich. Aber die Aufwertung der Vorläufe wäre schon cool. Also das würde nochmal einen ganz anderen Spannungsfaktor reinbringen, wenn du auch sagst, Deutschen haben jetzt hier 3 Brustschwimmer am Start. Mal gucken, welche 2 durchkommen. Gibt ja auch nochmal eine ganz andere Storyline her und ein ganz anderes Narrativ. Das wär schon cool. Ich glaube, ich bin Team 4 Leute.
Kann auf die Rückseite von unserem Florian Wellbrock-Fanshirt. Ja.
So machen wir es. Haben wir noch was? Wir sind jetzt bei einer
Stunde.
Ich
glaube schon. Ja, wir haben ich habe noch 2 Fragen.
Go for it.
Zum einen wollten wir nochmal auf unsere Top 5 blicken.
Ja.
Und natürlich nochmal ganz allgemein das deutsche Abschneiden bewerten. Wir haben jetzt viele positive, vor allem Assoziationen, glaube ich, schon in den Raum geworfen, aber vielleicht nochmal dein kurzes deutsches Fazit von der Kurzbahn-EM.
kurz, da erwischte mich genau bei meinen Stärken. Kurz ist exakt das, womit mich Leute beschreiben, wenn ich reden soll. Mein kurzes deutsches Fazit, ja, war gut, ne? Gut, schön. Nächste Woche. nein, wir haben das hinlänglich beleuchtet. Also es gab unfassbar viel Licht, es gab einiges Schatten, was ich aber überhaupt gar nicht schlimm finde. So eine Kurzbahn-EM rangiert dann in der Priorität in der internationalen Wettkämpfe am unteren Ende und ist total super, die Berichterstattung, die rübergekommen ist. Auch hier gilt eigentlich das Gleiche wie bei einer WM. Wir haben so viele starke, gute Leistungen gesehen, dass die, die nicht so gut waren und eine Angie Köhler, die vorher als Medaillenkandidatin und als Titelverteidigerin 200 Delfin gehypt und ins Rennen geworfen wird, gar nicht thematisiert werden muss, dass sie das Halbfinale, abmeldet, weil wir so viele andere gute Leistungen haben. Und das ist für mich die Quintessenz, die hier passiert. Dass wir da so viel positive Geschichten haben. Und das ist etwas, was sich jetzt bei der Kurzbahn-EM wiedergespiegelt hat.
Ja, absolut. Ich würde auch, wenn ich es ganz kurz zusammenfassen soll, sagen, ja, war super. Ein paar Kleinigkeiten, oder wo ich vielleicht noch so ein bisschen enttäuscht war, war bei einigen Staffeln, dass es da teilweise nicht mit dem Finale gereicht hat. Zum Beispiel bei den 4x50 Freizeit der Herren. Ich meine, wir haben vorher drüber gesprochen. Da sind wir nicht so sprintstark, aber da irgendwie auf Platz 12 auszuscheiden, fand ich ein bisschen schade. Aber was ich, glaube ich, so allgemein als meine zwei hauptpositiven Fazitpunkte festhalten würde, ist eben dieser Angleich von Routiniers und Nachwuchs, der für sehr viel Spannung und schnelle Zeiten gesorgt hat. Wo ich zum Beispiel auch glaube, dass auf den 100 Freistil zukünftig mit Joscha und Kai da auch so ein Battle entstehen könnte, wo eben die Generationen quasi gegeneinander oder miteinander sich vielleicht zu schnelleren Zeiten pushen können. Und das zweite wirklich positive Fazit meiner Meinung nach ist, dass wir nicht mehr nur auf den langen Freistilstrecken vorne mit dabei sind, sondern eben auch auf den 400 Lagen eine Medaille gewonnen haben, auf den 100 Rücken eine Medaille gewonnen haben. Und ich finde, das wertet den Schwimmsport in Deutschland sehr, sehr auf.
Ja, schöner Punkt, absolut, dass da andere Strecken noch mit dazukommen, ja. Hast du vollkommen recht. Ich habe gerade die Info gekriegt, die nichts mit dem Strom. Ich habe eben die Info gekriegt, dass der Welt-Junior-Rekord von Johannes Liebmann kein offizieller World-Junior-Rekord wird, weil tatsächlich ein Russe vorher schon schneller war, irgendwann Anfang November oder so. Das sagten sie, glaube ich, auch in der Übertragung. Und der entsprechend vorher aufgestellt wurde, aber noch nicht anerkannt war. Und deswegen Johannes jetzt am Ende da wieder langsamer war. Vielleicht so for the record für die Bücher.
Reden wir über die 400 oder über die 800?
Über die 400. Ja, das schmälert die Leistung jetzt nicht wirklich.
Nein, absolut nicht.
Um Gottes Willen. Ja, das Faktum dort einmal. Gerade korrigiert. In Anbetracht der Zeit, ja, lass uns noch schnell die Top 5 machen, da bleiben bloß noch zwei übrig und das würde ich wirklich gerne in Kürze abhandeln.
Ja, gerne.
Also wir haben über Flo gesprochen, wir haben über Cedric gesprochen, wir haben über Angie hinlänglich gesprochen, dann bleiben die beiden Essener Sprintspezialistinnen übrig, Nina Jatzi, Juliana Bokschka. Ich finde, Juliana hat eine starke EM gemacht, vielleicht nicht ganz so stark, wie ich gehofft hatte, aber das war wirklich nur meine Hoffnung, völlig irrational, ohne dass mit Belegen fundieren zu können. Über die 100 Freistil-Bestzeit geschwommen, über die 50 Freistil-Bestzeit geschwommen, gerade über die 100 Kraul extrem schnell vorne weg, konnte das hinten raus nicht stehen. Das ist auch eine Trainingsfrage für mich und was ich bei ihr wieder stilistisch finde, ist, dass sie ganz viel über Wassergefühl und über Eleganz regelt und ihr da noch so die letzte Power und Gewalt fehlt, die zum Beispiel eine Holt oder eine Jatzi haben oder auch die anderen in der Spitze. Da ist noch viel Luft nach oben und das gibt mir doch viel Zuversicht. War Bestandteil der deutschen Rekordstaffel. Gleiches wie bei Nina Jatzi. Bei Jatzi, wir haben einmal kurz über die Staffeln auch gesprochen. Lagenstaffel im Finale schwimmt sie nach Hause in einer 23,8. Es war eine extrem schnelle Zeit, die war wirklich stark. 24,6 im Einzel, also 0,8 schneller als im Einzel. Was aber, und das soll auch jetzt gar nicht, soll es nur in Relationen rücken, in Perspektive, gar nicht die Leistung von ihr selber schmälern. Die 23,8 hinten raus war trotzdem der Grund, in Anführungsstrichen, weshalb es nicht für eine Medaille gereicht hat für die Lagenstaffel. weil die anderen Nationen dort nochmal so viel stärker sind, also zu eine halbe Sekunde schneller. Und das ist eine Riesenlücke. Das ja. war eher so, wow, okay, wie schnell sind die anderen bitte inzwischen geworden? So, wie groß ist da die Lücke? Und eine 23.3, weiß ich nicht, schwimmt, glaube ich, auch noch heute nicht eben so aus der Hosentasche. Wissen wir nicht, aber hat sie abgemeldet aus Belastungs.
Ja, sie ist eine 23.5 in der Freistilstaffel im ersten Tag geschwommen. Ja. Also fliegender Wechsel auch.
Aber die 23.8 war wirklich stark. Die war echt gut. Ja, und jetzt geht's noch einmal nach Essen ins Turmbad. Das kennst du, zur DMS und dann ab nach Virginia.
Sehr schön. Ja, ich würde auch, also meine Top 5 sind auch alle irgendwie schon beleuchtet worden. Ich bin sehr happy mit meiner Auswahl. Also Jeremias Pock hat auf einen Einzelstart verzichtet, aber alle Starts, die er gemacht hat, wirklich sehr positiv absolviert mit dem Halbfinale. 200 Lagen war, glaube ich, drin. Dann die 200 Brust sogar im Finale als Dritter rein. Starke neue Bestzeiten geschwommen, auch 400 Lagen mit neuer Bestzeit. Wirklich toll. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das auf die Langbahn dann übertragen werden kann. Isabel Gose, super, also mit zweimal Gold, Europarekord. Freut mich sehr, dass sie diesen positiven Jahresausklang gefunden hat. Ich hatte ja angesprochen, dass ich glaube, dass ein bisschen auch eine Wiedergutmachung noch innerlich gewünscht war von der WM in Singapur. Ist, glaube ich, mit Bravour gemacht das worden.
Absolut beeindruckend, ja.
Ja, Anna, die Bruststrecken haben wir auch schon im Detail besprochen. Malte Gräfe, wirklich, sehr begeistert. Er hat das so souverän gemacht, auch was ich, glaube ich, im Vorfeld angesprochen hatte. So ein bisschen die Show, die er abzieht von dem Start, dass er der Letzte ist, der auf dem Startblock steigt, hat er auch auf der internationalen Bühne jetzt gezeigt. Finde ich stark, freue ich mich drauf, was dann in den nächsten Jahren noch passiert. Vor allem bin ich da auch gespannt, ob er irgendwann so ein bisschen, also ob er es weiterhin schafft, auf allen Bruststrecken so stark zu sein oder ob er sich irgendwann dann mehr in Richtung Sprint, mehr in Richtung 200. Ich meine, als Junioren-Weltrekordhalter auf 50 Brust ist das vielleicht das, was man jetzt vermuten würde, aber bin ich gespannt, wie da die Entscheidung in den nächsten Jahren getroffen wird. Ja, Nina Holt, sowohl auf der Rückenstrecke als auch auf den Freistilstrecken, wirklich tolle Leistung gezeigt. Bin ich auch sehr happy mit.
Ja, hast dir eine schöne Top 5 ausgesucht, das kann man nicht anders sagen. Es war ganz wundervoll. Haben wir, ne? Fazit? Alles durch? Jo. Okay. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und deine unterhaltsame Art. Ich habe noch, ich habe noch in persönlicher Notiz, oh mein Gott, das ist eine fürchterliche Einleitung, es klingt jetzt super dramatisch, könnt alle den Puls wieder runterfahren. Und zwar wird es nächste Woche keine Episode geben, vorweihnachtlich. Das wollte ich noch einmal sagen am 19.12. Ich weiß, es liegen unfassbar viele Themen auf dem Teller und die sollen auch bitte nicht runterfallen. Wir hatten das DMSJ-Bundesfinale in Essen, wo die Essener A-Jugend einen neuen DMSJ-Rekord aufgestellt hat. Mietja Bauer, Gerard Norwisch sind jeweils deutsche Jahrgangsrekorde geschwommen. Es war wie immer ein wahnsinnig stimmungsvolles und auch schnelles Miet, das man sich aber durchaus nochmal kritisch auch beleuchten kann, was so die technischen Fertigkeiten angeht. Könnte man alles besprechen. Das Jugendnationalteam, die Jugendnationalmannschaft wird in Zürsee starten, in der Schweiz. Ich glaube auch am kommenden Wochenende nach der ersten Bundesliga. Obwohl doch eigentlich die heimischen Wettkämpfe gestärkt werden sollen. Auch das sorgt für reichlich Verdruss. Auch das würde ich gerne nochmal näher beleuchten und aufarbeiten, auch mit ein paar Stimmen hier im Podcast. Und dann auch nochmal ein Punkt, es gab den DSV-Verbandstag, der da stattgefunden hat. Und der DSV hat sich feiern lassen für sein Konzept Recht auf sicheren Schwimmsport, das aber allerdings eine Downside hat, wie die Sportschau berichtet hat. Nämlich hat sich der DSV letztes Jahr eigentlich auch verpflichtet, den Safe-Sport-Code vom DOSB umzusetzen. Und jetzt gab es wohl bei dem Verbandstag die Abstimmung, ob man lieber den Safe-Sport-Code oder das Recht auf sicheren Schwimmsport als Konzept implementiert. Und hat sich der DSV als einer der mitgliedstärksten Verbände in Deutschland für seinen eigenen Weg entschieden und nicht den eigentlich alle Mitgliedsverbände beim DOSB-Verbandstag beschlossen haben. Auch das kam nicht so richtig gut an. Alles Themen, die da liegen, die ein bisschen Recherche und Ähnliches bedürfen. Aber das wird nicht nächste Woche passieren, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich nächste Woche Freitag meine Doktorarbeit verteidigen werde. Und das hat dann doch mal Vorrang in der kommenden Woche. Zu guter Letzt, ihr könnt dieses kleine Projekt trotzdem weiter unterstützen. paypal.me/swimcast ist dort eure Adresse. Für Kritik, Feedback, Anregungen und für Fanbriefe an Merle könnt ihr gerne eine E-Mail benutzen an andre@swimcast.de. Ich leite das mit einem breiten Grinsen weiter. Auch Feedback zu dieser Episode und was ihr euch von uns vielleicht wünscht für die kommenden Großereignisse. Denn ich möchte doch hoffen, dass wir dieses ganze Konstrukt hier weiter fortführen. Es macht mir sehr viel Spaß, Merle. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung und deine Fragen und deinen Input.
Ja, danke, danke. Ich kann das nur zurückgeben und mich auf jeden Fall auch freuen, wenn das Teil des Programms 2026 ist, dass wir nochmal gemeinsam den Blick auf so wunderbare Schwimmwettkämpfe richten können.
Ich habe das fest vor und freue mich dann, dich irgendwann auch wieder in live zu sehen. Ich nehme an, Richtung Deutsche Meisterschaften.
Das könnte klappen.
Yay! Alles klar. In diesem Sinne, dann jetzt hier heute am 12. Dezember, frohes Fest und guten Rutsch. Lebt damit und hört noch ein bisschen Last Christmas. Es war mir ein großes, großes Vergnügen mit euch. Und dann hörten wir uns in 2026 wieder. Tschüssi.
Tschüssi.